Willkommen im neuen Jahr und wir bescheren euch einen schönen Re-Upload zum Thema weibliche Wut oder Female Rage mit der wunderbaren Frieda, die uns auch bald wieder besuchen wird im Podcast. Das kann ich schon mal so viel verraten. Ich glaube, eine wichtige Folge, eine sehr aktuelle Folge und die war auch so schön, die kann man sich auch nochmal anhören. Also, ich hoffe, ihr seid wutfrei oder wutvoll ins neue Jahr gekommen und viel Spaß beim Reinhören. Bei Wild, Weich und Würzig treffen sich Lisha Queer und Sabine Ally, um ein neues Licht auf schwierige Themen zu werfen, die uns alle betreffen.
Feministisch, authentisch und liebenswert setzen wir Anreize für die Veränderung, die es braucht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild, Weich und Witzig. Heute haben wir was Besonderes da und auch was Besonderes vor, weil wir sind wieder zu dritt. Genau, wir haben eine ganz wunderbare Person einmal zu Gast, und zwar die wundervolle Frieda. Und wir werden mit der Frieda über das Thema Wut sprechen, besser gesagt die weibliche Wut. Die Frieda macht, was das betrifft, auch Workshops, davon wird sie uns erzählen. Und die Frieda ist allen eine ganz wunderbare Person und ist feministisch oder auf dem feministischen Spektrum sehr weit gefächert. Und von ihr können wir ganz viel lernen. Und dann natürlich die alten, gleichen Leute wie immer. Einmal mich, Lisha und...
Und mich, die Sabine. Und jetzt geben wir das Wort ab an dich, meine Liebe. Hallo Frieda!
Hallo Frieda!
Hallo. Schön, dass du bei uns bist.
Ja, es freut mich auch sehr, dass ich da bin. Vielen Dank für die süßen Worte jetzt zu Beginn. Genau, also ich werde heute ein bisschen was zu Wut erzählen, beziehungsweise weiblicher Wut. Genau, und vielleicht können wir auch gleich starten.
Gerne. Sowas. Ja, gerne.
Ja, also Wut ist generell nicht gleich Wut. Also es gibt da unterschiedliche Definitionen von Wut, ja, auch je nachdem, aus welcher Perspektive man das eigentlich betrachtet. Also zum einen aus der biologischen Sicht. Im Endeffekt ist es eine Emotion, die stattfindet im Körper, also ein chemischer Prozess. Das Gehirn reagiert auf einen negativen Reiz und das sogenannte limbische System, also das ist ein etwas älterer Bereich des Gehirns, was eigentlich so auch für ja, Fortpflanzung, Verdauung und so zuständig ist, aktiviert den Fight-or-Flight-Modus. Also man könnte es jetzt so beschreiben, zum Beispiel als Beispiel, wir sammeln Beeren und ein Bär greift uns an und wir müssen dann reagieren. Und da gibt es eben die Möglichkeit zu kämpfen, die Möglichkeit zu fliehen oder die Möglichkeit der Erstarrung. Und bei der Wut wäre es der Kampf. So. Und genau, also ein Hormoncocktail, Botenstoffe werden ausgeschüttet, Pupillen werden größer, also der Körper reagiert. Genau. Und psychologisch gesehen ist Wut nicht nur ein chemischer Prozess, sondern eigentlich so die Frage nach dem Ursprung. Also warum sind wir wütend? Und dabei gibt es eben so, ja, unterliegt so die Wut eigentlich Lernvorgängen, kognitiven Prozessen, die stattfinden und ist eben auch total individuell. Und da gibt es so drei vorherrschende Entstehungstheorien, also zum einen der tolle Freud, von dem ich auch später dann nochmal berichten werde.
Das ist unser bester Freund.
Ja, genau, der hat nämlich die Triebtheorie. So, das ist so den Ansatz der Triebtheorie. Also jeder Mensch hätte eigentlich einen angeborenen Aggressionstrieb. Und ja, die ganzen gesellschaftlichen Normen, die es gibt, versuchen eben das zu kontrollieren, sonst würden wir eben als ganz wütende Menschen umherstampfen. So, genau. Dann gibt es noch die Frustrations-Aggressionstheorie. Hier wird halt Wut und Aggression als ja, gleicher Begriff genommen, was aber ziemlich schwammig ist, weil Aggression ist schon eigentlich ein anders zu sehen als Wut. Also genau, Wut sah eigentlich damit eine sekundäre Emotion und ja, entstehe eigentlich so als Reaktion von etwas anderem. Also zum Beispiel bei Babys, die dann irgendwie frustriert sind, weil sie nicht mit den Bauklötzen spielen können, ist es so, dass dann Frustration und dann entsteht Wut. Genau, aber das ist eben ziemlich schwammig, weil eigentlich kann man sagen, dass Aggression ist eine Verhaltensweise, die durch eine Emotion ausgelöst wird. Das kann Wut sein, das kann aber auch was anderes sein. Ja. Genau, dann gibt es noch die Lerntheorie. Also eigentlich im Endeffekt nochmal so zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, so aus der Situation, okay, wir sammeln Bären und dann kommt da ein Bär und greift uns an. Und das passiert häufig und das heißt, wir lernen, wie sollten wir am besten reagieren. Und wenn wir gelernt haben, okay, wir können jetzt beim Kampf, schaffen wir es, den Bären zu vertreiben, dann machen wir das ja immer und agieren da in den Momenten wütend. Genau, und ja, also im Endeffekt erlerntes Verhalten, was wir aus Erfahrung machen und vielleicht auch bei Bildern eben abgucken. Mhm. Genau, das ist ein kurzer wissenschaftlicher Input und zeigt auch vor allem, dass Wut krass komplex ist.
Ja.
Und auch zeigt auch, dass die Wissenschaft sich einfach auch noch gar nicht einig ist, also was es eigentlich
genau ist. Ne?
Ja. Und aber generell kann man halt sagen, dass Wut vor allem jetzt auch, ich meine, wenn wir jetzt vom globalen Norden sprechen, ja nicht das beste Image hat.
Das stimmt.
Ja. Also es, ja, es wird sogar so impliziert, dass es schlecht für die Gesundheit sei.
Mhm, ja.
Oder ja.
Also was ist, was man auch irgendwie, also ich kenne das, es gibt ja ganz viele, oh, du hast ein Aggressionsproblem, es gibt Aggressions-Wut-Workshops, wo man das irgendwie eindämmen soll oder irgendwie so im Keim versticken soll und so. Also es ist schon ein sehr schlechtes Image,
schon, ja. Und da wird dann halt wieder Aggression und Wut
vermischt
wahrscheinlich. Ne? Also immer sehr schnell irgendwie, okay, du bist zu aggressiv, dabei ist es, ja, aber das heißt nicht unbedingt, dass du gleich wütend, also es kann ja auch was anderes sein, es kann auch ein Verhalten aus Trauer sein, es kann auch ein Verhalten aus, ja, aus einer ganz anderen Emotion eben sein und muss nicht Wut bedeuten und dementsprechend ist es ganz wichtig, diese beiden Begriffe auch auseinanderzunehmen und nicht Synonymen zu verwenden.
Ja.
Und was vielleicht auch nochmal, wir sprechen jetzt gerade von unserer Gesellschaft, aber es gibt eben in anderen Gesellschaften, wie zum Beispiel in Japan, ist es so, dass das Signal Wut oder die Emotion Wut eben für einen hohen gesellschaftlichen Status steht. Also es ist gar nicht mal unbedingt, das ist natürlich dann auch wieder so einer bestimmten Gruppe zugeordnet, die das empfinden dürfen und zeigen dürfen, aber es hat nochmal einen ganz anderen, ja, eine andere Vorstellung oder anderes
Wertigkeit.
Ja, Wertigkeit, ja.
Spannend.
Genau.
Also wie wir jetzt schon hören konnten, ist das ja ein super komplexes Thema. Aber was uns auch interessiert ist, wie bist du dazu denn gekommen, dich mit dieser Emotion zu beschäftigen und so stark zu beschäftigen, zu sagen, okay, krass, da herrscht ein großes Ungleichgewicht, weil auch also in unserer westlichen Welt ja auch Wut sehr biased ist, also es ist auch Geschlechterrollen zugetan und dem auch wird es auch anders behandelt oder anders gesehen oder anders geschätzt. Was war da so der Weg, dass du gesagt hast, okay, das willst du jetzt irgendwie ändern und auch Leuten irgendwas an die Hand geben?
Ja, also so richtig angefangen hat es eigentlich damit, dass, oder vielleicht nochmal so zurück zu, wie ich da irgendwie aufgewachsen bin von, also in der Erfahrung von meiner Kindheit war es einfach so, dass mein Vater eher so der wütende Part war und meine Mutter eben nicht. Dabei war ich immer so, okay, das ist total ungerecht.
Mhm.
Die macht alles, die arbeitet.
Und darf auch nicht mal wütend sein, ne?
Ja, die arbeitet, die macht die Care-Arbeit, die kümmert sich um ihn und dann kommt er nach Hause und ist wütend. Was ist das? Also ich habe schon da irgendwie so gemerkt, okay, da ist eine große Ungerechtigkeit von auch, was darf ich fühlen, was darf die andere Person fühlen, was darf der Mann fühlen, was darf die Frau fühlen. So, und ja, also dieses Gefühl von Ungerechtigkeit kam dann irgendwie auch so auf, in, also neben der Emotion, dass dann eben um mich herum ja auch unglaublich viele Ungerechtigkeiten herrschen. Und ich dann so, okay, es gibt so viele gesellschaftliche Missstände und wie kann das geändert werden und was hat das auch mit Emotionen zu tun? Weil im Endeffekt gibt es genug Gründe, wütend zu sein, als Person, die eben in dieser Gesellschaft lebt, wenn sie nicht cis-männlich ist. Mhm. Ja, also Sexismus, Rassismus, Gewalt, Femizide, Diskriminierung, Misogynie, also all solche Themen und alltäglich, die einem ja begegnen. Und ja, und dann habe ich mir schon so die Frage gestellt, was würde passieren, wenn, ja, wenn so die Emotionen shiften könnten und wenn Flinterpersonen eben in der Lage sind, diese Emotionen, der Emotion Raum zu geben und auch vielleicht der Wut bemächtigen. So, und
dann wäre ganz schön was los, ne?
Ja, und sich dann auch im Endeffekt solidarisieren, ja, ne, mit anderen und ja, welche Welt wäre möglich. Und also ich meine, wenn irgendwie alle streiken würden und ich mache jetzt mal gar nichts und ich lege alles nieder, wer kümmert sich um die Oma, wer kümmert sich ums Kind? Ja, und wie fühlt es sich an, Grenzen zu setzen so da? Und ja, und wie, also ich weiß gar nicht mehr, wer dieses Zitat gemacht hat oder wer das gesagt hat, aber was würde passieren, wenn Frauen für das auf die Straße oder irgendwie das erkämpfen, was oder bekämpfen, wie sie gerade leben und wie andere sich in der Welt bewegen, würde dann die Welt brennen? Also
das ist
ne, das ja, also aber generell finde ich es auch wichtig, da nochmal zu sagen, dass es auch wichtig ist auf der anderen Seite. Also ich meine, ich habe ja schon eben gerade angesprochen, Frauen oder Personen, die weiblich sozialisiert werden, die eben, okay, die Emotion Wut ist eher männlich zugeschrieben und die Emotion Traurigkeit zum Beispiel eher weiblich zugeschrieben. So, und das macht natürlich ganz, ganz viel mit einem. Als Kind darf man nicht laut sein, ich darf als Mädchen nicht rumschreien oder vielleicht im Endeffekt ja eigentlich auch meine Grenzen laut äußern und Raum einnehmen. Ja. So, und aber auf der anderen Seite eben als Person, als Cis-Mann darf ich nicht traurig sein. Mhm. Ich darf nicht weinen, ich darf nicht zeigen, dass es mir schlecht geht. Ich darf nicht verletzlich sein, so im Endeffekt. Und das ist natürlich auch, ja, Männer leiden auch unter patriarchaler Gewalt. Und da ist, ja, das, dieses Bild des starken, wütenden Alpha-Mann ist natürlich auch was, was auch ja, schwierig ist zu, ja, zu übergehen oder da weiterzukommen so. Und generell würde ich auch so als Appell sagen, okay, Emotion ist wichtig und wertvoll und jede Art von Emotion, sie zu fühlen und sie da, also alle dürfen dafür Raum einnehmen und ja, unabhängig von welchem Geschlecht man sich da eben zuordnet. So.
Ja. Und ist, wenn du dann die Workshop gibst, ist das dann auch, sag ich mal, ein gemischtes Publikum dann auch oder sind es nur ausschließlich Frauen, die dann da...
Ausschließlich Flinterpersonen, ja. Einfach, weil es ja auch ein geschützter Rahmen sein muss und auch, weil genau wer entscheidet denn auch über Frau, die nicht wütend sein darf. Das sind ja vor allem auch Cis-Männer und das patriarchale System und dementsprechend sollte es eben in einem geschützten Rahmen stattfinden. Genau, und vor allem ja auch so Erfahrungsaustausch sein. So, und ich gehe schon immer so, Wut ist für mich schon auch eine, also dadurch, dass es eine Emotion ist und wir nicht unabhängig vom Körper reagieren, das ist ein Workshop, der ganz viel auch Körperarbeit macht. Genau, also die Wut zu spüren. Ich bin ja Theaterpädagogin und mache das auch so, eine Kombination von theaterpädagogischen Übungen, Reflexionsübungen, Wissen, was ich vermittle, genau, auch nochmal so einen historischen Hintergrund dazu, wie das eigentlich, also was das auch bedeutet und wie wir es jetzt heute noch vorfinden, warum das so ist. Genau. Und
wenn du dann so einen Workshop gibst, wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe von deinem Workshop, wenn du es ganz kurz beschreiben müsstest.
Wie laut? Es wird schon laut, ja. Also ich will nicht unbedingt sagen, dass Wut immer laut sein muss. Das muss es überhaupt nicht. So, das ist individuell. Grundsätzlich würde ich einfach sagen, dass es eine Wutreise, also es ist eine Reise zu deiner eigenen Wut. Und es ist ein Beginn, es ist immer ein Prozess. Ich meine, Emotionen oder so die Sozialisierung, in der wir uns sind, muss man ja auch dann erstmal wieder entlernen. Und das ist ein langer Prozess und kann auch schmerzhaft sein, auf jeden Fall. Und umso wichtiger sind halt dann so Räume, wo man sich dann irgendwie sicher fühlt und da dem Platz gibt.
Und das so zeigen kann auch, ne? Seine
ja, genau. Und ich, also, was ich vielleicht so sagen kann aus den Erfahrungen meiner Workshops, ist es, was ich auch am Anfang schon gesagt habe, okay, das Wut ist eine eher männliche Emotion, zumindest wird das eben so gesagt oder wir wachsen so auf. Und Traurigkeit ist eben dann so das primäre Gefühl von Frauen. Und genau das findet sich auch wieder bei meinen Workshops. Also ganz schnell passiert es, dass nicht die Wut Raum einnimmt, sondern die Traurigkeit.
Ich habe auch oft das Gefühl, dass wenn Frauen wütend sind, das unterdrücken, nicht zeigen und dann gipfelt das, dass man weint. Weil diese, also von meinem Empfinden her, muss diese Energie irgendwo hin.
Genau.
Und sie können es nicht zeigen und dann rollen halt Tränen, weil Weinen ja auch ganz viel Druck raus.
Ja, und Stress abbaut. Also ich kann aus meiner eigenen Erfahrung da berichten. Ja. Also ich bin so, ich nenne es immer so Wutheuler.
Ja.
So, also ich, und das fand ich ganz spannend, weil ich auch weil wir dich hier eingeladen haben und wir uns ja auch mit dem Thema so im Vorfeld so ein bisschen beschäftigt haben, so dieses Ganze, dass die Wut dann einfach umgewandelt wird in Traurigkeit, das ist so ein Muster, was sich also über die Geschichte der Frauen in meiner Familie sich so hinzieht, das ist auch das, was ich so auch so von meiner Mutter gesehen habe und ich auch ganz lange mir selber angeeignet habe. Also ich weiß noch vor ein paar Jahren auch ganz oft gesagt, so ich bin nicht wütend, ich bin immer traurig oder enttäuscht. So, das waren so die primären Gefühle, die ich hatte diesbezüglich und das ist auch irgendwie krass, weil Traurigkeit ist ja auch ein sehr passives Gefühl. Ja. Wenn man traurig ist, dann ist man passiv und dann kommt man nicht ins Machen.
Ja.
Und Wut ist ja eigentlich voll das gute Gefühl, weil es dich in so eine Aktion drängt und dann musst du halt was verändern.
Ja.
So. Und das finde ich krass, weil das ist so wichtig, dass man irgendwie ins Machen kommt oder in sich abgrenzen kommt oder so weiter. Und das so einer ganzen, sage ich mal, nicht nur Frauen, sondern ich würde auch davon sprechen, dass queere Menschen davon auch betroffen sind, dass sie ihre Wut anders da ausleben können oder müssen, um einfach geschützt zu sein. Wenn man dann so einen großen Teil der Gesellschaft das einfach so abschreitet, ist das schon ein ganz großer Verlust auch an was möglich wäre, sage ich mal.
Ja, also ich würde da dem auf jeden Fall zustimmen. So, Frauen gehen eher in die Ohnmacht. So, und also Traurigkeit ist eher Ohnmacht. Also Frauen implodieren eher und Männer explodieren. Und gehen dann in die Macht, also haben die Macht, das ist ja dann irgendwie auch so, zeigt es dann auch wieder, okay, wir befinden uns im patriarchalen System und wie viel dann auch diese Emotion Wut eigentlich bedeutet und wie viel sie da auch möglich machen könnte. Mhm. Und ja, also ich finde auch so, dass, was du jetzt auch nochmal gesagt hast, okay, mit dieser Traurigkeit, und ich habe das irgendwie auch bei den Frauen meiner Familie so wahrgenommen, genau das ist ja auch das Ding, dass es sich über Generationen weitergibt und da irgendwie auch zu verstehen, was ist denn überhaupt Wut? Wenn ich nicht weiß, was Wut ist, wenn ich nicht weiß, wie sich das anfühlt im Körper, dann habe ich keinen Zugang dazu und dann weiß ich auch nicht, wie ich sie nutzen kann, weil das ist der nächste Step. Ja, also klar. Es ist noch gar nicht so, okay, ich bin wütend und das ist schon jetzt meine Befreiung, ne? Sondern eher, okay, ich bin wütend und dann, wie kann ich mit dieser Wut umgehen? Und also ich finde dann auch so Frauen sind dann irgendwie eher schwach, also diese Schwäche, Traurigkeit, also Wein ist ja auch ein ganz, ganz wichtig und ganz erlösend und weil jetzt irgendwie Wut eher männlich konnotiert ist, finde ich das auch spannend mit den neuen, so irgendwie diese neuen Erkenntnisse, dass ja Frauen auch Kämpferinnen früher waren. Yeah. Finde ich das noch stärker, so dieses, okay, offensichtlich sind sie auch auf die Jagd gegangen und haben diese Emotion des Kampfes, ja, des Stellens, des ich gehe jetzt auf das Mammut zu und
aber das haben wir Frauen auch so im Alltag. Also da braucht man kein Mammut dazu.
Nee, aber ich meine das. Das so suggeriert wird, ja, das hat die Frau ja nicht. Ja. Weil
das ist gar nicht möglich, dass dieser Mensch, den ich da als Skelett im Grab sehe, dass das überhaupt eine Frau sein kann.
Ja,
das
genau, kann weil die kann, ja nicht, die kann ja nicht kämpfen, weil das ist ja eine Frau. Ja. So, und das gehört ja jetzt auch so, okay, die kann keine, das ist keine richtige Frau, wenn die so wütend und so aggressiv agiert.
Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass, weil wir es ja viel mit Patriarchat, Männer und Frauen diesen Unterschied haben, dass wenn Frauen wütend sind, sie sich auch total angreifbar machen. Also das habe ich selber auch bei mir gemerkt, dass wenn ich wütend bin und das zeige und auch sage, ich bin jetzt wütend, weil ich mache mich zu einer richtig krassen Zielscheibe, weil ich dann ja störe im Patriarchat sozusagen. Und ich glaube, dass einmal ist man ja sozialisiert, dass man das vielleicht nicht machen sollte. Dann wächst du so auf, dann entdeckst du deine Wut, bist wütend und dann kriegst du sofort gespiegelt, sei das mal nicht, das ist nicht so gut. Ja. Du brichst ja aus deiner Rolle raus. Ja. Und ich glaube, dass das auch sehr schwierig ist, dass dann, wenn man es dann mal für sich entdeckt hat, dass man ja auch Wut zeigen kann oder auch wütend sein kann. Oder wie du gesagt hast, wenn man so einen Zugang dafür findet und das dann auch richtig spürt und erkennt, so, oh, jetzt bin ich richtig wütend und das hat mich wütend gemacht.
Ja.
Dass wenn man das dann nach außen zeigt, oder ist aber was los, ne? Also ja.
Als Frau giltst du eben dann als schwierig und
hysterisch.
Und ja, wichtiges Wort.
Viel zu sensibel.
Ja, und unkontrollierbar. Mhm. Und ich glaube, das ist so der Punkt, so dass du, also ich meine, es birgt ja auch eine Gefahr, ne? Die Gefahr, dass, okay, das System soll ja gehalten werden und du als wütende Frau. Und es gibt ja auch in der Geschichte genug wütende Frauen, die eben auch einen Beitrag geleistet haben für die Welt, in der wir jetzt leben. Mhm. So, und der Mann kann eben sie nicht ernst nehmen, wenn sie wütend ist.
Aber wenn der Mann wütend ist, also sehe ich das jetzt mal aus dem beruflichen Kontext, wenn man irgendwie so einen Vorgesetzten hat oder so, ist das ja auch mal so ein, ich nenne es mal Stilmittel, wie man fühlt, indem man halt irgendwie wütend fühlt oder seine Wut von irgendwelchen Sachen, die nicht geklappt haben oder sonst was, so groß vorzeigt, das wird dann nicht groß hinterfragt, sondern man denkt dann so, okay, krass, der Chef ist wütend, dann wird das wohl sein Recht haben und da müssen wir jetzt irgendwie aufpassen und so, und da wird also überhaupt nicht hinterfragt, ob das jetzt überhaupt gerechtfertigt ist.
Ja.
Und das finde ich irgendwie, also das merke ich immer wieder, dass Männer sich das rausnehmen dürfen, und wenn man es genauso macht oder ich mir das rausnehme, dass das dann, das wird dann gleich so im Keim erstickt, weil man sich ja mit irgendwie so The Angry Woman Woman nicht auseinandersetzen möchte.
Ja. Ja, ist dann leidenschaftlich, authentisch, ja, oder stark.
Oder man wird gefragt, hey, ist deine Tage?
Also das wird ja, ja, das andere. Mit. Nee, ja. Ich meine, aber beim Mann ist es so, okay, der hat Durchsetzungsvermögen, der ist leidenschaftlich, der ist authentisch in dem, was er da macht, und der Frau wird es abgesprochen. Ja. Und als, ja, zum Beispiel mit Begriffen wie, hast du deine Tage, bist du bist hysterisch, auch dieses Sexualisieren dann auch schnell, bist du untervögelt oder stimmt, solche Sachen. Und
das ist total absurd. Das würde würde man einem Mann nie fragen, dass wenn er wütend ist, ihn zu fragen, ob er zu wenig Sex hat.
Sollte man mal machen. Ich will mal das Gesicht.
Ich finde, wir fangen jetzt mal damit an.
Ja.
Finde ich super.
Ja. Also was ich immer mache, ich frage dann die
Leute. Na, bist du untervögelt?
Die Herren, also wenn sie dann so werden, dann frage ich ganz oft, ob sie genug gegessen haben. Mhm. So, hast du was gegessen? Brauchst du einen Schluck Wasser?
Ja.
Ja, so, also so, da, so ein bisschen da das ins Alberne zu ziehen. Das ist okay, das ist jetzt ein bisschen wild gerade.
Ja.
Aber das ist gut, das merke ich mir erstmal.
Ja.
Wir testen jetzt mal aus, wie das so ankommt in der Männerwelt.
Ja.
Aber weil du das auch schon mal angeschnitten hast, Frieda, so ein bisschen geschichtlich und so, kannst du vielleicht uns so ein bisschen erklären, wo das vielleicht so den Ursprung hat oder warum dürfen Frauen nicht wütend sein? Also das ist natürlich wahrscheinlich sehr, sehr weit hergeholt und wir haben es so ein bisschen angerissen, aber... Ist es einfach so ein Buy-Package vom Patriarchat, so ein Bonus-Level, was dazugehört? oder ist es einfach, ich weiß nicht,
so eine Side-Quest gekriegt und so, hey!
Ja, es gibt so unterschiedliche Dinge aus der Geschichte, die da das mitgeprägt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir haben ja jetzt irgendwie schon das Wort hysterisch. Das hat natürlich auch einen Ursprung. Also Hysterie ist aus dem Altgriechischen und bedeutet Gebärmutter. Das muss man sich auch erstmal, ne? Also es ist, das Wort ist aus dem Altgriechischen und heißt Gebärmutter. Im Endeffekt haben wir den Begriff von einem weißen Mann auch bekommen, und zwar dem lieben Hippokrates, heißt er. Ich weiß nicht, was der noch gemacht hat, ehrlich gesagt. Aber ja, auf jeden Fall
erklärt. Sachen erzählt.
Ja, und der erklärte Hysterie als zu einer körperlichen und psychischen Störung. Und zwar so, dass das im Endeffekt die Gebärmutter ein eigenständiges Lebewesen wäre.
Das ist ganz schön wild.
Ja, ein eigenständiges Lebewesen. Das im Endeffekt, also das in uns haust, in unserem Körper,
wie so ein Dämon, in dem, im Endeffekt.
Genau, im weiblichen Körper haust und nach der Kinderzeugung begehrt.
Das nächste Halloween verkleide ich mich einfach als Gebärmutter.
Und bei dem Ausbleiben dieses Verlangens dann einfach im Körper umherirrt.
Aha.
Ja, und...
Also er hat mit dieser Untervögel-Theorie eigentlich angefangen, wenn er
das
so sagt.
Genau, das ist der Punkt. Das heißt, wenn die Gebärmutter nicht regelmäßig mit Sperma gefüttert wird... wird sie umherwandeln und nach diesem Sperma suchen und kann bis zum Herzen aufsteigen.
Was ist dann?
Zerstörung. Okay. Also es kann die unterschiedlichen Organe verletzen und sich dann bis ins Gehirn festbeißen. Und dann passiert die Hysterie. Die Frau wird crazy im Endeffekt.
Okay.
Hat dann irgendwie so, hysterischen Anfall zum Beispiel,
Also wird wahrscheinlich, alles würde, hat man dann darauf zurückgeführt bestimmt. Ja. Dann konnte man auch irgendwie Vergewaltigung dann auch rechtfertigen und so Kram bestimmt.
Ja,
und,
also im Endeffekt, untergebrochen, sie soll genug Sex haben, penetriert werden und Sperma erhalten.
Dann ist, dann ist gut.
Ja, genau. Also auch wieder so eine, ne, so passive Rolle, ja. Um sich dann eben wieder zu entspannen im Endeffekt. Ne? Dass sie sich entspannt und die Gebärmutter, die umherwandert, gefüttert wird.
Ist ja, ist ja auch, wenn man sich das überlegt, auch so krass, weil das einfach die Frau so runter reduziert, einfach nur darauf.
Ja. Ja.
Und das ist ja auch, also wenn man das aus diesem Blickwinkel sieht, ja etwas völlig Abwertendes auch.
Ja.
So dieses, du bist nichts wert, außer du gebärst Kind oder du oder ich gebe dir das, was du brauchst, sonst bist du wahnsinnig und bist nicht lebensfähig. Ja. Und aber, also man könnte es ja auch anders sehen und sagen, okay, krass, du hast dieses, was auch immer das ist, umherhandelt und es kann Leben erzeugen und schenken. Also, dass man das natürlich nicht in Betracht zieht und das irgendwie positiv konjunktiert, finde ich halt sehr, sehr spannend.
Und wenn das man das halt wahrscheinlich nicht wollte. So.
Und das hält ja dann auch Frauen klein, weil wenn die alleine nicht existieren können, weil dann werden sie hysterisch und haben zwei Hörnchen auf dem Kopf irgendwie, ne, und wandert bis ins Gehirn rein, ach du meine Güte, dann könnte die ja alleine... Wenn sie nur Frauen wären, könnte ja gar nicht diese Gesellschaft funktionieren. Es braucht ja den Mann. Und diesen Mann als Wichtigkeit nochmal so on top zu
sein,
völlig Banane. Ja. Aber wenn du das so siehst und das so lehrst und ganz viele fanden toll, was er gesagt hat, dann denkst du das halt, und dann ist es so. Und dann, Halleluja, hast du das Patriarchat geboren. Ja. Weil dann erklärst du halt damit, warum es so ist, wie es ist.
Ja, und dann lässt du noch die Religion so Sachen noch von sich geben. Und dann hat es Gott so gesagt. Und dann ist er eben.
Ja, ich finde es auch irgendwie spannend, dass da so ein immenser Drang wohl da ist, um das alles zu, also das, ne, das weibliche Geschlecht ja sowieso, das, ich meine, so mal eine andere Podcast-Folge, wie doll so, so einen kompletten Wahn eigentlich für dieses weibliche Geschlecht, ja, so ein Interesse und, bei männlichen Wissenschaftlern, so da komme ich auch gern jetzt noch weiter zu Sigmund Freud, weil der hat nämlich das Hysterie nämlich dann später auch wieder für seine Zwecke aufgenommen. So, und das Spannende hierbei ist eigentlich auch nochmal der historische Kontext oder der gesellschaftliche Kontext, weil Sigmund Freud ist ja in der Zeit der Industrialisierung war das so seine Zeit. Und das war ja auch genau die Zeit, wo dann auch so dieses Hausfrauen-Mutter-System eigentlich entstanden ist, dass Männer gearbeitet haben und Frauen zu Hause an den Herd und nur für die Kindererziehung und fürs Haus, für das Innen und der Mann eben fürs Außen zuständig war, was auch immer noch Nachwirkungen hat, so. Genau, und es gab eben Frauen, die sich dagegen gewehrt haben. Ja. So, die wollen, also ja, natürlich, ne? Auch so diese, dass sie sich beschwert haben oder wütend wurden, dass ihnen diese Mündigkeit genommen wurde und das über ihr Leben hinweg entschieden worden ist. Und das passte dann irgendwie ganz gut rein. Also generell, die Wut der Frauen passte nicht in die gesetzmachenden weißen Männer. Und so kann man eigentlich sagen, dass die Wut der Frau damit pathologisiert wurde. Mhm. Also mit der Hysterie, der Krankheit der Hysterie, die dann eben Freud noch weiter gesponnen hat, mit der Psychoanalyse von, okay, wir als Frauen haben ja irgendwie immer nur auch den starken Penisneid, also so die Vorstellung von, wir leben eigentlich oder wir leben und handeln aus einem Mangel heraus, weil wir eigentlich von Anfang an immer auch den Penis haben wollen und neidisch sind. Und auf der anderen Seite sind wir gefährliches, also es ist gefährlich, weil die Hysterie kann ja über uns kommen und und unkontrolliert herrschen. So. Also diese hysterische, verrückte, wahnsinnige Frau,
die den Penis will.
Ja,
die durch die Straßen streunert nach Penissen.
Ja, aber das ist auch wieder so, dass die, also da ist auch, nimmt er das auch wieder auf, dass es eine umherwandelnde Gebärmutter gibt, die dann eben am Rad dreht, wenn sie nicht zu wenig.
Ja, eigentlich ist das ja ganz interessant, weil die haben ja, im Endeffekt haben die ja total Angst davor, vor Frauen, und deswegen müssen sie unterdrückt werden, weil wenn sie ihre Macht, ja, die sie ja eigentlich haben, wieder erkennen und ergreifen, dann ist halt ganz schön was los. Und wenn du halt dann sagst,
ja,
so, du bist hysterisch oder du willst ja unbedingt einen Penis haben und du bist so hysterisch, du funktionierst nicht ohne Männer, dann halt, dann ist es ja wieder so, ne, die Frau klein zu halten. Aber das ist ja, also ich versuche mich immer in sowas reinzudenken, und was für ein Irrsinn muss denn in deinem Kopf vorgehen, dass du denkst, ja, Frauen haben einen Penisneid. Also was war denn da vorher los, um auf so einen Gedankengang zu kommen?
Ja, viel los.
Ja, deswegen.
Der arme Kerl will auch mal eine Psychoanalyse gebraucht, die ganz lange. Aber was ich zum Beispiel spannend finde, ich habe das irgendwo gelesen, das war so eine Statistik, da ging es darum, dass Männer heutzutage, also wir geben ja Männern und Frauen so gewisse Rollen in unserer Gesellschaft.
Ja.
Also wie ein Mann zu sein hat und wie die Frau zu sein hat. Und jetzt gehen wir von so einer ganz normalen heteronormative Geschichte aus, der Mann, dem seine Rolle ist, Geld zu verdienen und zu gucken, dass das Familienwohl materiell versorgt ist und seine Familie zu beschützen. Das sind seine Jobs. Ja. Ja. Und die Frau muss zu Hause bleiben und sich um die Kinder kümmern und sich um das Wohlergehen der Familie kümmern. So. Und in einer Gesellschaft, wo natürlich Frauen immer mehr emanzipiert sind und zum Beispiel mehr verdienen als der Mann, sind ganz oft Scheidungen, oder der Mann wird auch depressiv, weil man ihm seine Aufgaben wegnimmt. Mhm. Also wenn die Frau zum Beispiel mehr verdient als er, dann hat er ja nur, muss er ja nur die Familie beschützen. Und das ist völlig unnötig, weil Frauen meistens Gewalt in den eigenen Familien bekommen, also nicht draußen. Also wenn seine Aufgabe von wegen, ich muss da draußen jetzt durch die Welt gehen und meine Familie beschützen, ist irrelevant.
Ja.
Und ich glaube, das ist vielleicht so eine, auch dadurch, dass vielleicht einfach Frauen Kinder erzeugen können, und das ist schon was Magisches, kann man schon sagen, das ist schon was Abgefahrenes, was da passiert, vielleicht so ein gewisser Respekt und auch vielleicht die Angst davor, unwichtig zu sein oder nicht seine Rolle zu finden, für was man gut ist, weil man sich das nicht weiter ausgemalt hat, wie das denn sein könnte, oder dass man sich das teilen könnte, wie auch immer. Und vielleicht das ein Grund, das, wie du gesagt hast, das so klein zu halten am Ende.
Ich glaube, dass das, was ich oft sehe, dass Männer das Gefühl haben, sie müssen, so wie auch weiße Menschen oft das Gefühl hatten oder haben, sie müssen was Besseres sein. Weil wenn du von dem Gefühl herausgehst, wir sind alle gleichwertig, dann würdest du auf so scheiß Ideen und Gedanken gar nicht erst kommen, weil dann kann jeder kann was gut und jeder kann so eine Rolle einnehmen. Und der einen krasseren Job hat und mehr Geld verdient, der macht das dann, weil das macht halt dann auch irgendwie Sinn. Und der besser kochen kann und das besser machen kann, der macht halt dann irgendwie das so. Oder man macht 50-50. Aber wenn du immer denkst, du bist so krass, ohne mich funktioniert der Laden hier nicht, oh mein Gott, ich muss so viel Geld verdienen, dann denkst du ja, du bist was Tolles und ohne dich kann das hier nicht funktionieren. Gut, erzähl das mal den ganzen alleinerziehenden Müttern, die beide Rollen irgendwie ständig ausfüllen, was die sich wohl bei diesem Schwachsinn denken. Aber ich glaube, das ist immer dieses, ich muss was ganz Tolles, was ganz Besonderes sein. Und dann kann das ja nicht so toll sein wie ich.
Das wird ja auch den also jetzt hier mal so ein bisschen den Benefit of the Doubt, aber es wird den ja auch suggeriert. Also wenn du, das reicht ja schon, wenn du Social Media aufmachst und da die jungen Boys mit 16, 15 sich anschauen, was da so ein Bild projiziert wird zum Teil. Du musst halt der Megamax sein. Die geilsten Autos, der krasseste Jobs, die krassesten Frauen. Immer krass, krass, krass. Bloß kein Durchschnitt, kein Sein. Und dann, ja, schwierig, mach das mal in dieser
Situation
auf dieser Welt. Also ist ja auch eine Lüge, die so verkauft wird. Also an beiden Geschlechterrollen auf jeden Fall.
Ja. Und es soll ja eben auch das System bestehen bleiben. Mhm. Ne? Also das soll ja auch wütende Frauen hinterfragen das System und hinterfragen die Struktur, und das macht Angst, und es macht die Kontrolle über Körper, den weiblichen Körper und die Emotionen über die Frau bietet Kontrolle und kann eben das System festigen.
Ja, ist auch spannend, weil man hat ja meistens immer so ein Gedanke, so Angst vor dem Fremden, was man nicht kennt und nicht versteht. Und das ist ja das. Also eine Frau kann in gewissen, ich will es ja nicht anders sein als ein Mann, es wird immer so gesagt von der Gesellschaft, aber abgesehen körperlich, glaube ich, sind wir sehr, sehr gleich. Es ist halt nur die Sozialisierung, aber wir werden so unterschiedlich sozialisiert, dass
für einen Mann eine Frau und all ihr Körperliches und ihr Geistiges so entfremdet ist von Seins, dass es einfach am Ende auch nur bedrohlich sein kann. So, also wenn man sich so die Sachen auch anschaut, die du uns jetzt auch irgendwie heute erzählt hast, und wenn man sich da näher kommen würde und merken würde, wir sind eigentlich so von der Baseline total gleich und haben die gleichen Bedürfnisse und wollen eigentlich nur das Gleiche und das ist von außen, dann könnten wir, glaube ich, eher sowas gemeinsam erschaffen, als jetzt dieser ewige Kampf.
Ja, ja, voll. Also ich meine, da auch wieder so das Festschreiben von welche Emotion ist weiblich, welche ist männlich. Ne? Also das ja auch schon so vorschreiben zu müssen, okay, als Mädchen musst du halt musst über allem stehen und entspannt und am besten ja auch keine Emotionen zeigen und erst recht nicht, wenn du im irgendwie öffentlich auftrittst, dann schon mal gar keine Emotionen zeigen. So,
und immer lächeln.
Ja. Das, ja, das ist natürlich für jede Person auch, kann auch krank machen. Ja. Ne? Also das ist
auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Mental Health. Also warum ist Wut zu fühlen und sie richtig anzuordnen und mit ihr zu arbeiten so unglaublich wichtig?
Weil es irgendwie, naja, es ist ja schon irgendwie auch so diese unterdrückte Wut oder auch das eigene Self-Silencing von dem eigenen, was man fühlt, langfristig eben dazu führt, dass sich Depressionen zum Beispiel einschleichen können. Es kann aber auch passieren, dass eben Wut dann explosionsartig kommt und wir gar nicht mehr verstehen, woher kommt die eigentlich, was war der Ursprung. Ich meine, es hat sich ja auch in den letzten Jahren, gibt es immer mehr, Menschen, die eben von mentaler Gesundheit oder Krankheiten betroffen sind und Frauen, die eben so eine bestimmte Krankheitserscheinung haben und Männer eben andere. Und das hat auch was damit zu tun, welche Emotionen eben sichtbar gemacht werden dürfen, gezeigt werden dürfen und welche eben nicht. Und deswegen ist da auch wieder so ein Bias von welche mentalen Gesundheiten die Frau hat und welche der Mann hat. So, und
das ist ja auch bei so Autoimmunkrankheiten ja sehr spannend, dass es eigentlich fast nur zum allergrößten Teil Frauen betrifft.
Genau, ja.
Und,
Und da gibt es auch viel zu wenig Forschung. Ja. Ne? Also das möchte ich auch nochmal sagen, dass das einfach nicht zu wenig erforscht ist, was für Krankheiten dann zum Beispiel so Autoimmunkrankheiten, also warum ist es so, dass das mehr Frauen haben? Und vor allem auch in den letzten Jahren immer mehr zeigt, dass es auf jeden Fall irgendeinen Ursprung haben muss, so. Ja, und grundsätzlich ist es ja einfach so, wenn wir Emotionen nicht zeigen dürfen und ihnen nicht Raum geben dürfen, dann frisst das unglaublich viele Ressourcen.
Ja.
So, und das auch immer wegzudrücken, ist super anstrengend. Ja. Und da natürlich auch nicht mehr zu wissen, okay, ist das jetzt Traurigkeit oder ist das jetzt Wut? Dann können wir nicht die Wut umwandeln in das, was wir eigentlich auch die ganze Zeit auch sagen, wie wichtig es auch ist, wütend zu sein und wie viel Potenzial darin auch liegt. Ne? Also, ja.
Sehr schön gesagt. Die Potenziale. Potenzial ist immer gut.
Ja.
Weil ich schwelge nur so in so Gedanken, so wie ich das früher gemacht habe oder wie das jetzt ist.
Und, ja.
Du hast ja für uns quasi von deiner Erfahrung erzählt, wie du dann quasi deine Wut gut umwandeln konntest, dass du gesagt hast, okay, ich will mir helfen. Also und durch die Selbsthilfe dann auch anderen.
Ja.
Weiß ich, Sabine, wie ist das so bei dir mit der Wut?
Also ich habe schwer drüber nachgedacht und es gibt original zwei Szenarien, wo ich eigentlich wütend werde, wo ich so für mich klar betiteln konnte. Ja. Das eine ist meistens in so einem Arbeitskontext, wenn ungerechte Sachen passieren, da hüpfe ich aus der Hose. Das kann ich nicht aushalten und da muss ich auch sofort rein. Ich kann dann auch meinen Mund nicht halten. Ich bin dann immer, ich bringe mich immer selbst in schwierige Lagen, weil ich immer auf der Arbeit diejenige bin, die da irgendwie was am Anzetteln ist. So, ne? Und das andere ist, ist jetzt ganz was anderes, ist, wenn ich irgendwie ein PC-Spiel spiele oder Playstation und dann habe ich einen Endgegner und ich kriege den nicht platt und dann bin ich so zornig, dass ich am liebsten diesen Controller aus dem Fenster pfeffern würde. Mache ich nicht, weil die Dinger kosten irgendwie 80 Euro. So. Ja. Aber das sind so diese zwei, einmal dieses... Ja. So ein Ungerechtigkeitsding und ich habe da irgendwie keine Hand, aber ich kann da irgendwie nichts machen. Das macht mich total zornig. Mhm. Und das andere ist so dieses, ja, ich kriege das jetzt halt irgendwie nicht hin und und dann überfordert und dann werde ich sauer. Ja, das sind so meine zwei Punkte, wo ich eigentlich wütend werde.
Spannend. Weil du gesagt hast, du wirst dann so zornig und wirst es kaputt machen. Was ich auch ganz spannend finde, ist ja, also wenn wir wenn wir Schmerzen haben, also wenn ich irgendwie mit dem Fuß anstoße, ist ja die Reaktion Wut. Ja. Das finde ich ja so spannend. Also wenn man sich das so überlegt, da ist die Reaktion Wut und sagt, fuck, das ist so eine Scheiße oder so. Also das ist so, und wenn aus Schmerz Wut die Reaktion ist, was passiert, wenn wir wütend sind und das nicht nach außen tun? Also wo geht dieser Schmerz, den wir denn gerade fühlen, wo geht er denn eigentlich hin? So, das ist so immer das, was ich immer versuche, dann so wirklich vorzustellen. Und deswegen denke ich, okay, das muss dann irgendwo hin. Weil, wie gesagt, ich habe das auch nie richtig gut vorgelebt bekommen, wie man mit Wut umgeht. Aber ich merke halt, ich werde sau wütend, wenn halt irgendwas unfair ist oder so eine Ungerechtigkeit herrscht. Ja. Und da ein cooler Side-Fact ist, dass ganz viele Organisationen, Demos oder zum Beispiel die Black Lives Matter Bewegung, das sind meistens die Sachen, werden meistens von Frauen gegründet und von Frauen initiiert und vorangebracht und da sieht man ja auch, was das halt einfach für eine Kraft hat. So. Ja. Und es macht ja auch Sinn, dass es dann marginalisierte Gruppen oder eher Hintergruppen sind, die sich für die Verbesserung der Gesellschaft natürlich einsetzen, weil sie sind auch davon betroffen. Aber dass man, wenn man mal wütend ist und sich überlegt, okay, gehe ich dem Ganzen jetzt nach oder nicht, dass man sich echt überlegt, okay, was ist so der Benefit davon?
Ja. Ja, als eigene, also als Übung, die ich auch mache in den Workshop ist, vielleicht könnt ihr das auch zu Hause ausprobieren, wenn ihr das nicht eh schon macht, weil das habe ich eh, das war so ein natürliches Ding eigentlich, was ich eigentlich immer gemacht habe, wenn ich wütend bin, dass so ins Kissen schreien. Mhm. Weil es von, also wie ich ja auch meinte, eben so mit den Workshops, dass es ganz wichtig ist, so in den Körper zu gehen und weil ja auch zu gucken, okay, wo spüre ich die Wut? Man sagt ja irgendwie immer so, okay, Wut im Bauch. Und ja, das bei mir spüre ich es irgendwie eher so, okay, das muss raus, so ich muss das verbalisieren.
Wie so ein Topf, der überkocht, fühlt sich das bei mir an. Das macht so das Brodel und dann. Wow.
Ja, genau. Wie so eine Fontäne.
Ja, aber so Sabine ist voll die Fontäne. Ich bin voll die Fontäne, ja. Ich habe auch früher ganz viele Sachen kaputt gemacht. Das habe ich jetzt, das mache ich jetzt nicht mehr. Das kann ich
Das wird echt teuer bei dir.
Das kann ich jetzt so nicht machen irgendwie, weil das ist ja auch, also dann hat man sich ja wirklich gar nicht mehr im Griff.
Ja.
Aber ich habe das früher als Kind und Jugendliche habe ich Sachen dann kaputt gemacht, weil ich nicht wusste, wohin mit dieser Energie jetzt. Und dann musste ich in dieses Körperliche gehen und irgendwas zerstören. Das ist jetzt auch nicht so gesund. Aber was ich mache, ist dann oft... dass ich dann laut sage, ich bin wütend. Einfach auch dieses laute Reden. So. Und ich stelle mich dann hin und so, ich bin sauer, ich bin wütend. Und das hilft auch schon. Das führt dazu, dass ich dann eben nicht weinen muss, weil das mag ich nicht.
Ja.
Dieses, ich habe das Gefühl, wenn ich sauer bin und ich unterdrücke das oder ich gebe dem nicht so Raum und ich dann weine, habe ich den Eindruck, dass das sowas, ich habe so eine Machtlosigkeit ist und ich will das eigentlich aber kontrollieren.
Ja, ja.
Und wenn ich dann weine, habe ich das Gefühl, das ist dann dieses Passive und das passiert so über mich hinweg und das mag ich nicht. Ich will das in so Bahnen lenken, die ich für mich gut finde. Und dann aufzustehen und ganz laut zu sagen, ich bin jetzt sauer, hilft wunderbar, kann ich nur empfehlen.
Das klingt und das klingt super. Das klingt richtig gut. Ja, und ich wünsche mir für dich, dass es auch so gefeiert wird.
Nee. Aber ich feiere das für mich.
Ich
feiere mit dir.
Weil das ist nämlich noch der nächste Punkt.
Ja.
Wie reagieren dann auch nicht nur so, okay, irgendwie Cis-Männer um mich herum, sondern wie agieren auch so Gruppen, die eigentlich mit denen ich mich solidarisieren würde. So.
Also ich habe tatsächlich genau über diesen Punkt nachgedacht, als ich hierher gelaufen bin, dass ich oft das Gefühl habe, meine Außenwahrnehmung ist ganz anders wie meine eigene Wahrnehmung. Ich werde auch immer jünger geschätzt und Leute denken immer, die früher haben auch immer schon gedacht, ich wäre Vegetarierin oder Veganerin, weil ich das anscheinend so ausstrahle, sowas Weiches, keine Ahnung. Ja. Aber so, das ist so das, was ich nach außen gebe. Und dann lernen mich die Leute mal besser kennen. Oder es gibt eine Situation, wo es mir dann reicht und dann werde ich laut und dann schimpfe ich und hau jedes Schimpfwort raus, was mir gerade so einfällt. Und dann stehen die da ganz überrascht. Oh Gott, Sabine, das hätte ich ja nicht von dir gedacht. Das war mir genauso, hatte ich schon ganz, also gerade im Arbeitskontext hatte ich das ganz oft, dass Leute sehr überrascht waren, was da aus mir rauskommen kann. Ja, und ich bin dann immer so überrascht, weil ich mir denke, so bin ich doch immer. Ich bin voll die Schimpferin eigentlich. Ja. Aber ich denke mir, auf der Arbeit kann man sich ja mal ein bisschen zusammenreißen. Aber manchmal muss es halt dann raus, wenn mich was richtig, wenn es richtig kribbelt, dann muss ich sagen, was ist das denn für eine Scheiße? Dann schreie ich rum und dann, oh mein Gott. Ich habe auch schon ganz am Anfang von der Arbeit, wo ich jetzt arbeite, habe ich ganz oft, ich arbeite im Einzelhandel, so junge Menschen, die mir auf den Keks gegangen sind, habe ich dann schreiend aus dem Laden rausgeschmissen, weil die nicht auf mich gehört haben und das funktioniert halt nicht. Dann habe ich die halt ganz oft rausgeschmissen, auf Hausverbot gegeben und dann standen alle um mich rum, oh mein Gott, Sabine, was ist hier los? Und ich so, aber der ist mir auf den Sack gegangen, der muss halt weg, was? Also, der kann jetzt hier nicht mehr auf der Nase rumtanzen, so. Und dann, oh mein Gott. Ja, also ich stoße oft auf Unverständnis.
Aber schön, dass du da schon so ein, also du hast einen Zugang zu deiner Wut und du kannst deine Grenzen, also kommunizieren und ist ja schon mal, also ich finde das schon mal erstmal, ist ja schon mal ein echt.
Hat auch 33 Jahre gedauert, aber geht jetzt ganz gut.
Jetzt bist du on the loose. Kein Stoppen mehr.
Die Schotten sind auf, alle passt mal auf, Freunde, wenn ihr mir über den Weg lauft.
Ja. Nee, aber das also im Arbeitskontext, also passiert mir das auch. Also ich bin sehr, ich würde mal sagen, sehr professionell. So, also ich kann mich schon sehr zügeln und ich kann auch über vieles hinwegsehen. So. Also
und das kann ich gar nicht. Das macht die Lisha hervorragend. Da können wir uns alle eine Scheibe abschneiden.
Ja, also es ist auch ein gewissen Empathievermögen und ich frage mich dann immer, okay, choose your battles wisely. Es gibt ja Leute, die kennt man und dann weiß ich, ich kann da einen Vortrag halten. Warum, weshalb, wieso, das geht da rein und da wieder raus und das lohnt sich dann nicht. Aber dann überkommt es mich dann schon und ich sage dann das, was ich denke oder benutze viele Schimpfwörter und dann sind auch erstmal alle schockiert, so, wie kannst du nur? Und ich dachte, du wärst, und dann denke ich mir so, I'm just a human. Also, was für eine Erwartungshaltung hat man eigentlich mir gegenüber als Person und wie kommt man denn darauf? Das ist, finde ich, eher so spannend.
Ja.
Nur weil man so einen kleinen Ausschnitt von mir kennt. Dass man halt Frauen oder Leute einfach so eindimensional macht. Ja, das finde ich so spannend.
Ja, bei mir ist es, würde ich sagen, schon ein Prozess. Also es hat sich entwickelt, hat sich verändert auch auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so wenn wir jetzt mal zurückgehen auf die Situation des Bären, wie man dann reagiert, war ich auch schon immer so, wobei das habe ich auch immer noch so, dass ich erstarre, ne? Dass ich dann irgendwie eigentlich ich erstarre vor, okay, das was passiert jetzt hier eigentlich, wie soll ich jetzt reagieren und bin überfordert davon. Und merke dann erst so, okay, wenn die Wut hochkommt. Und auch, ich würde schon sagen, dass auch immer noch viel mehr so die Traurigkeit auch auf jeden Fall eher hochkommt als die Wut und ich nicht in manchen Situationen einfach nicht den Zugang dazu habe. Und dass ich aber jetzt merke, okay, was sich verändert hat, ist so der Blick darauf, so okay, ich bin liebevoll zu meiner Wut, würde ich jetzt eher vielleicht sagen, okay, oder oh, spannend, okay, krass, dass ich das jetzt fühle oder so. Also das würde ich sagen, hat sich so ein, es ist ein Prozess und das wird, glaube ich, nicht ja, würde erstmal noch nicht abbrechen. So.
Ich glaube, das ist immer, also wie Samino schon gesagt hat, das ist irgendwie 33 Jahre.
Ja, ja.
Also das braucht halt einfach auch seine Zeit. Und ich merke zum Beispiel bei mir, dass es auch immer davon abhängt, wie gut kenne ich die Person und wie nah steht sie mir. Und dementsprechend kann ich meiner Wut oder meiner das Gefühl des Ungerechten oder sonst was auch Raum geben.
Ja.
Also ich merke, wenn ich zum Beispiel jemanden nicht kenne, also ich bin im Straßenverkehr, das ist meine Red Card. Also was da aus mir raussprudelt innerhalb von Sekunden, wenn irgendjemand sich nicht dran hält oder so, er erschreckt manchmal selber vor mir.
Ja.
So, wo ich dann denke, so, okay, krass.
Ja.
Wo?
Ja. Ja.
Was hat sich da gerade entladen? Was das seit 15 Jahren irgendwie schlummert? So. Also das, dann denke ich auch immer so, okay, das ist wild und auch völlig außerhalb der Konvention. Warum?
Ja. Aber es macht ja auch Freude irgendwie. Also wenn ich im Auto sitze, Mein schlimmstes Ding ist, wenn Leute ihre Blinker nicht benutzen, weil ich mir denke, wir haben ihn doch.
Ja.
Es gibt hier Regeln. Könnt ihr euch hier mal
Aber das finde ich schon echt richtig spannend, weil ich glaube, das hat schon was, also dass man sofort den Straßenverkehr benennt, ist schon spannend.
Aber weißt du warum? Weil wenn ich in meinem Auto sitze, das ist so ein geschützter Raum.
Ich bin auf dem Fahrrad auch als Fußgänger, ich pöbel so.
Aber wenn du auf dem Fahrrad bist, ist das auch irgendwie ein geschützter Raum, weil du bist ja auch ganz schnell weg. Wenn du laufen würdest und du läufst durch eine Menge und schwimmst, dann bist du ja so direkt in dieser Menge. Aber wenn du Fahrrad fährst, dann machst du zisch und die Leash hast wieder weg. Schön, dass du da hinten geschimpft hast. Aber wie gesagt, bei mir ist dieses Gefühl, ich bin im Auto und ich kann schreien, wie ich will. Ich zeige auch manchmal Mittelfinger, was man ja eigentlich nicht darf. Aber es hilft.
Also, kurze Anekdote, weil ich habe, das wollte ich dir eh erzählen, dann kann ich es auch hier erzählen. Ich war spazieren mit meiner Partnerin und bei uns im Park wurde ja so ein bisschen von einiger Zeit hat irgendjemand gedacht, so eine tolle Idee, so queerfeindliche Sachen rumzusprühen. Und da sind wir eh so ein bisschen, so ja, das ist eine angespannte Stimmung gerade und so. Und da sind wir dann gelaufen und da war so ein älteres Heteropaar, Mitte 40 oder so, Ende 40. Und irgendjemand hatte ganz viele Pride Flags, also die ganze Regenbogen, die progressive neue Flagge überall hingeklebt auf den Laternen. Und wir laufen da und dann die eine Frau zeigt so drauf und will so abholen. Und ich hab, und wir haben uns vorher halt auch so ein bisschen aufgeheizt, so politisch haben wir so ein bisschen, oder war ich richtig stinkig schon? Und dann habe ich das gesehen und ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Ich bin so vorbei und so, ey, was wird das hier? Und so richtig krass gepöbelt. Und die hat dann sich umgedreht und hat sich ganz arg erschrocken und hat dann gesagt, nein, das ist so nicht gemeint, wir haben da kein Problem, aber wir haben gedacht, das wäre so schön für unsere Disco-Band. Wir haben so
und dann
wollten den Sticker.
Ja.
Wie geil! Und dann waren wir so, oh, okay, sorry, okay, alles cool, schönen Sonntag, ciao, und sind so weitergelaufen.
Na, Bettina, man kann den halt auch käuflich erwerben im Internet. Du musst ihn nicht von irgendwo abpoolen.
Ja, aber also ich hab da echt so, das tat mir dann so leid und man musste ich so lachen und gesagt, so, jetzt wisst ihr auch mal, wie es ist. So, wenn ihr dumm von der Seite angepoolt habt, müsst ihr euch irgendwie rechtfertigen. Und und dann habe ich gedacht, wie peinlich muss das für die denn gewesen sein? Das ist ja sauintim zu sagen, ich habe so eine Disco-Anzug.
Ja.
Wenn ihr da draußen wisst, was eine Disco-Band ist und was da die Pride Flag zu suchen hat, bitte
sagt. Ja, ich frage mich auch, was soll das sein? Irgendwie so.
Gays feiern doch gerne Frieden.
Ja,
aber ich habe dann echt gedacht, so, okay, krass. Also, weil ich war auch darauf vorbereitet, dass sie sich einfach umdreht und sagt, ja, ich finde die scheiße und dann wäre ich bereit gewesen, alles zu geben.
Schon die Ärmel hochgekrempelt. Ja, ja.
Also, wir waren schon auf Krawall aus.
Ja. Also, finde ich gut. Super.
Ja.
Die Disco-Wand, das ist schön. Da werde ich jetzt noch länger drüber nachdenken, was denn genau was eine Disco-Wand ist.
Ja. Schön. Aber ja, Potenziale. Frieda, magst du uns noch gegen Ende sagen, was denn die Potenziale sein können für Wut? Außer Leute anzuprügeln.
Was machen wir jetzt damit?
Ja, ich sehe schon ganz, ganz viel Potenzial, was ihr jetzt gerade schon alles gesagt habt. Ne? Also ich meine, auf der einen Seite irgendwie Ungerechtigkeiten äußern, die eigenen Grenzen aufzeigen, Menschen...
Zurechtweisen.
Informationen, intime Informationen erhalten von Leuten. ja, also generell hat Wut einfach was sehr Positives und Notwendiges, finde ich, nach meiner Meinung, um sich und die Gesellschaft zu transformieren. Aber ich würde nicht sagen, Wut ist gleich Wut. Also ja, soll heißen, nicht jede Art von Wut hat automatisch irgendwie Gestaltungsmacht. So, und ist gut und gerecht.
Ja.
Wut, und da meine ich auch weibliche Wut, ist, ja, und das zeigt sich auch in der Geschichte, und das zeigen auch die Ergebnisse der letzten Jahre, und aktuell kann produktiv und transformativ sein, wenn sie gerecht ist, wenn sie, ja, wenn sie nicht auf einem falschen Gefühl von Unterdrückung passiert und abzielt, andere zu marginalisieren und zu unterdrücken. Zum Beispiel AfD, ja. Donald Trump benutzen Wut für sich. Mhm. Und das ist ein politisches Stilmittel, um genau das zu erreichen. Genau, und da ist die Wut eben nicht produktiv. Da ist Wut, wird genutzt, um Ängste hervorzurufen bei der Bevölkerung und um auch Stimmung gegen Minderheiten zu machen und auszugrenzen und die Gesellschaft zu spalten.
Ja, und auch zu zerstören.
Ja, also, genau. Und das, ja. Und ja, wenn dann gerechte, weibliche Wut ja, gut und notwendig ist, stellt sich dabei aber trotzdem, also was ich ja gerade gesagt habe, okay, ist wichtig, in die Wut zu gehen und die Wut zu zeigen und dem Raum zu geben. Da könnte man sich ja sagen, okay, Wut, ich bin wütend und was jetzt? Mhm. So, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt wütend. Yay! Nee, das würde ich auch nicht sagen, sondern ja, also das aus den individuellen Handlungen, die dann passieren, auch also was jetzt auch in der Vergangenheit sich so zeigt, in denen sich dann Wut ausdrückt, hat dann irgendwie auch nur eingeschränkte Reichweite, also die eigene individuelle Wut. So, es braucht eben einfach auch andere Menschen, die wütend sind, um sich zu solidarisieren und sich gegenseitig zu bestärken, anzuschließen und dann eben auch die Gruppe und die Wut zu verstärken. Genau, und dann wird die Wut zur Verbindung. Und dann ja, zu einem Zusammenschluss und insbesondere auch unter Flinterpersonen. Mhm. So, und ja, und die Arbeit endet leider nicht, wenn man der Wut Raum gibt und sie in die Luft gibt. Und ja, da kann sie sich nicht transformieren und da kann sie nicht genutzt werden als Treibstoff, um dann eben was zu verändern. So, und genau, deswegen ist es unglaublich wichtig, sich zu solidarisieren, um dann das auch als Potenzial zu nutzen. Ja.
Und um vielleicht auch wütend zu sein für, das machen wir ja gerne mit unserem Podcast, wir sind gerne für uns und für andere wütend,
ja.
Solidarisch für vielleicht marginalisierte ja. Gruppen, die nicht die Kraft haben,
genau.
Wütend zu sein,
ja.
Weil sie mit ihrem Leben ja. einfach beschäftigt sind
ja.
und da die Energie schon weg
ja.
ist.
Genau.
Und wir haben diese Energie übrig
ja.
und sind dann wütend für andere quasi
ja.
und solidarisieren uns oder
was. Ja, und das, also wir haben ja auch ein Ventil, wo die Wut hin kann.
Ja, genau.
Also es gibt ja manchmal einfach irgendwie im Weltgeschehen einfach so Ungerechtigkeiten,
ja.
die man einfach, also ich kann das zum Teil kaum aushalten. Und
ja.
das hat dann so quasi einen Rahmen und ist dann auf so eine
ja.
Art so ein Self-Care, in dem ich mich einfach damit auseinandersetze.
Ja.
So.
Ja. Voll. Ja. Was mir vielleicht jetzt auch noch wichtig ist, Wut ist natürlich auch intersektional.
Mhm. Ja.
Also es ist so, Männer dürfen Wut zeigen in der Öffentlichkeit, sauer sein, verärgert sein, und Frauen halten sich halt besser zurück und ja, und umso mehr, wenn sie eben keine weißen Frauen sind.
Ja.
Also es gibt ja auch so den Black Angry Woman, so dieses Bild des, okay, das ist ja schon natürlich gegeben, dass die schwarze Frau wütend ist und auch bis heute auch immer noch so, also jetzt auch in den Medien so dargestellt wird, in unterschiedlichen Filmbeispielen, wo das einfach so ist. Und so auch als wilde Person, ne, dass, die sich nicht unter Kontrolle hat. Da gibt es zum Beispiel auch so ein aus der Tenniswelt ein Beispiel mit Serena Williams, die bei einem Match, ich weiß nicht genau, was passiert ist, auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, sie hat sich ungerecht behandelt gefühlt und hat dann eben den Tennisschläger kaputt gemacht.
Und das passiert bei so vielen männlichen Tennisspielern.
Richtig, das ist ganz normal.
Und dann wagt es diese Frau, das zu machen.
Ja, genau.
Und Titelseiten fühlen sich damit.
Genau.
Das ist total absurd, ja.
Ja, Black Angry Woman. Ja. Das wurde auch so benannt. Also, bis heute so. Und es, ja.
Und es gibt ja also einfach genug Gründe, um wütend zu sein. Und das ist auch einfach legitim.
Ja.
Also ich, in einem Buch habe ich gelesen, dass die haben die schwarze Mädchen und weiße Mädchen verglichen bis zu ihrer Pubertät, wie sie denn was für einen Zugang zu Wut haben und wie sie aufgezogen werden. Ja. Und oft ist es, haben tatsächlich schwarze Mädchen viel besseren Zugang, weil die Eltern den Raum lassen, dadurch, dass sie das halt öffnen und halt auch erzählen, dass... Das ist natürlich sehr traurig, aber dass die Diskriminierungserfahrungen machen werden und dass man das bespricht, diese Ungerechtigkeit, die man vielleicht im Alltag erlebt. Und dadurch können die das, also haben die einfach eine ganz andere Handhabe.
Mhm. Aber was nicht bedeutet, so ich raste jetzt komplett
aus. Nein, gar nicht.
Ne? Also
die
genau haben
das.
Ja.
Die kommen nach Hause und veräußern das. Ja, und das wird dann aber auch ernst genommen.
Genau.
Was ja vollkommen
total
legitim ist.
Auf jeden Fall. Aber nicht halt so. Sie ist nicht, sie hat keine Kontrolle über sich oder irgendwas, ne? Weil Wut das eben nicht gleich bedeutet, was ich ja am Anfang auch meinte, ne? Mit Aggression so oder so, ne? Ja. Ja, spannend.
Ja.
Kenne ich, ja.
Da sieht man ja auch, wie wichtig das ist, dass wie Eltern ihre Kinder erziehen, weil in dem Beispiel jetzt von dir wird den Kindern ja quasi anerzogen, du kannst wütend sein und dann zum Beispiel kommst von der Schule, bist wütend, sagst, hey, ich bin wütend, weil, und dann wird das besprochen und dann hat diese Wut ja auch wieder so einen Raum. Oder dann geht man, dann hört man sich das an und dann geht man vielleicht auch in eine Aktion rein und sagt, wir gehen jetzt dahin und reden jetzt, weiß ich nicht, mit der Schuldirektorin oder sowas. Ne?
Ja.
Aber dass das dann auch so, das Kind fühlt sich wahrgenommen, ernst genommen, das ist richtig, dass ich das fühle, das war wirklich was Ungerechtes zum Beispiel und dann hat das wieder so ein Ventil, wo es hin kann. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Nee, aber das, also, dass du, wie du gesagt hast, also das ist so vielschichtig und ist ja nicht nur vom Geschlecht dominiert, sondern einfach auch aus rassistischem Denken auch, wenn Attribute dem Ganzen zugetragen, die da eigentlich gar nichts zu suchen haben.
Ja. Und dann ist es natürlich schon, okay, dann bin ich erst recht nicht in der Öffentlichkeit wütend.
Mhm. Ja.
Um mich zu schützen und weil bei mir könnte es ja noch mehr ausgelegt werden und und das ist natürlich genau das, was ihr auch wieder gesagt habt, okay, ich habe die Ressourcen, um dann auch wieder das zu benennen, so, und nicht, okay, ich bin aus meiner weißen feministischen Bubble, sondern einfach auch alle mit zu bedenken. So. Und wo es dann auch leider wieder auch zu wenig Forschung auch gibt, ne? Das auch intersektional zu betrachten. So. Und auch nicht im binären männlich-weiblich, weil das ist natürlich auch, das haben wir jetzt gerade die ganze Zeit immer genutzt, einfach weil das die Gesellschaft so funktioniert. Aber eigentlich müsste es da auch viel mehr Infos.
Wie nicht binäre Leute mit der Wut um oder wie sind queere Menschen, das haben wir jetzt zum Beispiel gar nicht einbezogen, wie funktioniert das mit der Wut. Also ich zum Beispiel bin ja in der Zeit aufgewachsen, wo auch in der queeren Szene sehr klischeehaft gedacht worden ist. Und dann gab ja auch mal das Vorurteil, die wütende, Männer hassende Lesbe.
Mhm. Ja.
Und das ist sowas. Das ist ja auch so super negativ konnotiert und ich merke auch, wenn ich dann, und das ist sowas mit diesem ganzen Feminismus und diesem intersektionellen Feminismus und diese ganze Thematik, wenn ich das so bespreche und den Finger drauf zeige und sage, hey, das ist irgendwie misogyn, was du gerade machst, das ist ungerecht oder so, dann merke ich das schon, dass die Leute dann mich in diese Schublade stecken.
Ja.
So, ich hasse Männer, bla bla bla, was ich alles schon gehört habe, ich würde gerne Mann sein. Also echt, also gibt es alles Mögliche und dann hat man ja auch einen anderen Bezug drauf.
Ja, voll.
Und das wird natürlich jetzt hier einmal so den Rahmen sprengen.
Ich werde dann immer gefragt, ob ich auch kein Fleisch esse in diesem Kontext.
Wirklich?
Ja, ja. Weil in diesem Kontext, wo das dann so aufkommt, die Leute wissen, dass ich ja in einer Beziehung mit einem Mann bin. Ja. Also kann ich schon mal nicht die aggressive Lesbe sein. Mhm. Und dann werde ich aber gefragt, bist du auch Veganerin? Ja, weil das ist dieses...
Das ist so eine Bubble.
Das ist das Bild. So, ich bin aggressive. So eine grün wählende, linksversiffte, woke Frau, die irgendwie Männer scheiße findet. Ja, ja, das ist so ein Bild. Okay.
Aber was wir auch nicht angesprochen haben, ist ja auch, sich zu entscheiden, nicht wütend zu sein, weil wir es jetzt auch hatten, das kommt ja auch immer auf Background und hin und her, ist ja auch ein Selbstschutz. Ja, also den Aspekt haben wir auch gar nicht gesehen. Also wir werden ja auch so dahin trainiert, dass wenn zum Beispiel, bestes Beispiel, du weiß ich, läufst nachts dunkel nach Hause, quatsch ich einen Typ an.
Ja.
So, du hast keine Ahnung, wie der gerade drauf ist und dann sagt er noch irgendwas Anzügliches, dann würdest du wirst ja, also du wirst dir beigebracht, dass immer zu runterzudämmen und deeskalierend zu wirken, weil du weißt ja nie, was die Gefahr von außen ist. Ja. Und wenn ich da jetzt richtig wütend wäre und würde sagen, ey, Arschloch, verpiss dich mal, fasch jemand anders an, oder hier, was weiß ich, geh mal nach Hause, kann das natürlich auch einfach gefährlich werden.
Voll.
So.
Ja.
Deswegen, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass es natürlich auch in meinem Kontext liegt, was schützt uns, was uns schützt uns nicht. Ja,
aber dann wird es eben, falls es zu einem Übergriff kommt und dann später irgendwie zum Gerichtsprozess,
warum hast du dich nicht
gewehrt? Genau. Was heißt denn sich wehren? Also, das ist halt dann immer die große Frage.
Genau.
Weil es gibt Situationen, da ist es besser, sich nicht zu wehren und einfach, wir werden ja so gesagt, höflich zu bleiben.
Ja.
Männer sind ja recht unberechenbar. So.
Ja. Mhm. Eben, da ist es ein Überlebensinstinkt und ich weiß, okay, ich versuche jetzt irgendwie nicht hier.
Und es macht ja eigentlich, macht es ja auch Sinn, also das ist ja was ganz Unterbewusstes, was dann passiert. Ja. Das ist jetzt nicht so, statistisch gesehen gebe ich jetzt diese Antwort, sondern das passiert halt irgendwie. Und wenn du dann Menschen vor dir hast und du bist alleine mit dem und da gehen sofort so Alarmglöckchen an, dann macht es ja auch dann eigentlich Sinn, so beschwichtigend auf diesen Menschen zu reagieren, weil wenn du selber aggressiv bist, dann ist das so ein Übersprungshandlungsding, dann wird der auch aggressiv, und dann ist Feierabend. Und das ist ja eigentlich das, was du nicht willst. Du willst das ja, du willst diesen Brand ja ganz klein halten, dass das dann irgendwann, dass du dich dann irgendwie verkrümeln kannst oder in eine Bahn springst oder dann deine Haustür erreicht hast oder so, ne? Deswegen macht das ja eigentlich Sinn.
Ja. Und dann kriegt man es vorgeworfen, wenn man es dann doch nicht wütend war und sich gewehrt
hat. Ja, und sich gewehrt, warum haben sie, also ich meine, das wird schon in Gerichtsprozessen ist das ganz normal, so. Ja.
Ein wildes, großes Thema.
Ja. Und das hat so viele Verknüpfungen, ne? Also das merke ich auch immer wieder, wie dann irgendwie von, also wie viel das sich dann wo auch äußert.
Ja.
So.
Deswegen können wir so sagen, also wir haben es ja wirklich nur so angekratzt heute, deswegen geht mal so bewusst und achtsam mal die nächsten Tage, nachdem ihr euch die Folge angehört habt, einmal so durchs Leben und fühlt mal da, wo hier was brodelt und was zwickt und in welchen Situationen werdet ihr gerne wütend oder würdet sagen, ich bin jetzt wütend und das reicht jetzt und vielleicht könnt ihr die tollen Tipps und Übungen von der Frieda mitnehmen. Frieda, magst du mal uns sagen, wo wir dich denn finden? Wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne einen Workshop mit dir oder ich würde gerne zu einem Workshop von dir, wie kommt man da so an dich ran?
Man kann mich über Instagram finden unter vulva.n.
Oh. Sehr schön. Wir verlinken dich auch nochmal.
Ja. Und dann soll man dir einfach schreiben.
Genau, richtig. Ja.
Gerne. Sehr cool.
Es war so schön mit dir und so cool und so interessant.
Danke.
Ich habe mich ganz toll gefreut auf heute.
Ja, ich war auch ein bisschen aufgeregt. Okay, das ist schön. ich habe mich auch sehr gefreut, hier zu sein. Und es hat Spaß gemacht.
Vielleicht, weil ich gesagt, du bist breit aufgestellt.
Ja.
Thematisch. Vielleicht kommst du auch mal wieder.
Ja.
Oh.
Ja. Baby, zu einem guten, passenden Thema. Warum denn nicht?
Ja, voll gerne. Bin da.
Bist bereit.
Ich bin bereit.
Wir freuen uns alle.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und das Ganze nochmal unseren Abschluss zu bringen, wie wir es immer machen. Also bitte folgt der Frieda ganz fleißig. bucht sie für Workshops, wenn ihr denkt, das ist irgendwie eine gute Sache, sei es in eurem Betrieb oder irgendwie ihr wollt irgendwie eine kleine Flintergruppe machen, wo ihr mal so ein bisschen auf Gefühlsreise gehen könnt oder so. Das ist euer Girl, die Frieda. Und ansonsten, genau, könnt ihr uns gerne folgen. Teilt die Folge gerne.
Bewertet sie gerne. Mhm. Folgt uns auf Spotify oder der Plattform eurer Wahl. Es gibt uns jetzt auch auf Podimo. YouTube, Instagram, TikTok. Habe ich was vergessen?
Nee. Und doch, wenn ihr für Podimo zahlt, hört uns bitte auf Podimo. Da gibt es irgendwie Geld für uns. Danke. Katsching. Dann können wir nämlich noch mehr tolle Sachen machen. Ja.
So sieht's aus. Ja. Frieda, möchtest du noch ein abschließendes Wort sagen oder hast du uns alles erzählt, was du sagen möchtest?
Ja, ich wünsche euch ZuhörerInnen auf jeden Fall eine gute Reise in die Wut und versucht mal in der nächsten Situation, wenn ihr das fühlt, okay, einer sicheren Situation, was würde jetzt passieren, wenn ich jetzt hier wütend wäre, anstatt eben nicht reinzugehen, ja. Und vielleicht mal ins Kissen schreien oder so.
Könnt ihr mal.
Also und was mir ganz wichtig ist, andere Personen, die wütend sind, den Raum zu geben. Weil das ist genau da, wo wir ansetzen müssen.
Sehr schön.
Und es auszuhalten. Es ist unangenehm, die andere Person zu spüren, die ist in der Wut. Das ist nicht so angenehm und kann, mag ich auch manchmal nicht, aber das so auszuhalten. Und zu klatschen. Kleine Applaus zu geben.
Das war
sehr gut, ja.
Sehr, sehr schön. Ach, ich gehe mit einem ganz wohligen Gefühl
nach
Hause. Vielen Dank, Frieda. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir. Und ihr könnt gerne eure Wutreisen natürlich bei uns in den Kommentaren schreiben und so. Es würde uns natürlich gerne interessieren, wie sich das so für euch anfühlt, mal ins Kissen zu schreien.
Ja.
Okay. In dem Sinne,
wir hören uns beim nächsten Mal, ihr Lieben.
Tschüss.